Ja, auf unser Grundgesetz können wir in Deutschland stolz sein. Es zu schützen und zu verteidigen ist ganz sicher eine demokratische Pflicht. Aber wer sind die Feinde der Verfassung? Wo muss man sie suchen? Die Kriterien, wer als Verfassungsfeind zu gelten hat und deshalb als Beamter im öffentlichen Dienst nicht in Frage kommt, erscheinen und erschienen nicht immer nachvollziehbar. In den 70er Jahren reichte eine DKP-Mitgliedschaft, um einem Lehrer Berufsverbot zu erteilen. 40 Jahre radikalen Erlass. Fast hätte man dieses Kapitel deutscher Geschichte vergessen, wenn nicht heute in befremdlicher Gleichzeitigkeit der Verfassungsschutz die Bundestagsabgeordneten der Linkspartei beobachten würde, während Rechtsterroristen der Nazi-Szene jahrelang morden, ohne entdeckt zu werden, und dubiose V-Leute im braunen Milieu Geld vom Staat kassieren. Die Frage, wer tatsächlich eine Bedrohung für unsere demokratische Gesellschaft darstellt, die erscheint also aktueller denn je. Unser Gesprächspartner in WDR 3 Resonanzen ist Klaus Lips, pensionierter Lehrer und politischer Aktivist aus Baden-Baden. Herr Lips, Sie sind jetzt 70 Jahre alt und haben in Ihrem Berufsleben eine Menge durchgemacht. Denn obwohl Sie Ihren Beruf als Lehrer für Französisch, Mathe und Sport geliebt haben, ist Ihnen 1975 die Entlassung ins Haus geflattert. Was hat man Ihnen denn vorgeworfen?
Ja, man hat mir vorgeworfen, dass ich in der DKP sei. Das hat auch gestimmt. Das war auch richtig. Ich war Mitglied der DKP. Außerdem hat man mir vorgeworfen, ich sei vorher Mitglied des SDS gewesen. Das hat auch gestimmt. Das waren die wesentlichen Vorwürfe, die man mir gemacht hat. Zunächst einmal.
Das heißt, die Mitgliedschaft allein hat schon ausgereicht.
Die Mitgliedschaft allein. Genau darum ging es. Und ich habe auch darauf geachtet, dass es dabei bleibt. Die ganze Dauer der juristischen Auseinandersetzung über war ich nur Mitglied der DKP.
Haben Sie sich denn zu dieser Zeit selbst als politisch radikal empfunden?
Nee. Nee, um Gottes Willen, nein. Also radikal in dem Sinn, wie das Wort heute gebraucht wird, nicht. In dem Sinn, wie es mal ursprünglich Bedeutung hatte, nämlich, dass man Problemen und Übeln an die Wurzel geht. In dem Sinn natürlich schon.
Wie haben Sie denn reagiert, als Ihnen dann ein Berufsverbot drohte?
Da habe ich weiche Knie gekriegt. Da konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Habe ich einfach Angst gehabt. Ja, um mich und meine Familie. Meine kleine Familie, damals hatten wir noch keine Kinder.
Gab es denn eine Solidarität im Lehrerkollegium unter Schülern und Eltern?
Unter Schülern ja, unter Eltern auch. Im Lehrerkollegium war die Solidarität widersprüchlich. Die eine Hälfte des Kollegiums hat sich hinter mich gestellt und die andere Hälfte hat erklärt, ich sei ihr politischer Gegner und sie wünschten eigentlich nicht, dass ich an der Schule bin.
Wie sah das dann praktisch aus im Alltag?
Das war halt sehr unangenehm, weil ich war ja nun an der Schule. Ich bin da rein und habe meinen Unterricht gemacht. Ich hatte einen Platz im Lehrerzimmer. Eines Morgens lagen dann da Rubelscheine. Wahrscheinlich wollte man damit beweisen, dass ich gerade von den Russen ausgezahlt worden war. Das war schon nicht so ganz einfach.
Sie haben das eben schon angedeutet, dass Sie auf juristischem Wege Ihre Verbeamtung als Lehrer dann letztendlich erkämpft haben, aber Sie brauchten einen sehr, sehr langen Atem dazu. 6 Verfahren waren es, 13 ja. Jahre danach Ihrem Erstantrag wurden Sie schließlich Beamter. Haben Sie da nie dran gedacht, aufzugeben?
Nein, also erstens mal habe ich natürlich nicht vorhergesehen, dass das so lange gehen würde. Das denkt man sich ja nicht. Und zweitens, man kann da nicht aufgeben, weil man muss sich ja wehren. Ich habe überhaupt keine Wahl gehabt. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Aber ich habe es ja zum Glück vorher nicht gewusst. Ich habe mich einfach immer nur gewehrt gegen jede Maßnahme, die da kam, gegen jede Schikane. Ich habe mich halt gewehrt.
Wie muss man sich das denn konkret vorstellen, wenn damals auch sogar vor Gericht und dann eben in den verschiedenen Ebenen der Schulbehörden geklärt wurde, dieser Klaus Lips, ist er jetzt ein Verfassungsfeind oder nicht? Wie wurde das geprüft?
Also es gab Anhörungen. Bevor ich überhaupt entlassen wurde, hatte ich 2 Anhörungen und dann später, immer vor den jeweiligen Gerichtsterminen, hatte ich Anhörungen. Ich hatte unangekündigte Unterrichtsbesuche. Man hat halt versucht, mich klein zu hacken. Damit habe ich aber dann nach kurzer Zeit ja gerechnet. Ich habe dann allmählich kapiert, dass das Spiel so läuft. Am Anfang habe ich gedacht, mir kann doch nichts passieren. Ich habe doch niemandem was getan. Ich will auch niemandem was tun. Aber das lernt man dann ganz schnell. Es ist ungefähr so wie in der Zeit, als ich Raucher war. Da habe ich auch gedacht, ich krieg nie Lungenkrebs oder so. Wie das halt so ist. Man ist halt doch relativ naiv, vor allen Dingen, wenn man eine kleine, eigentlich ja nur eine kleine Wurst ist und dieser Regierung gegenübersteht mit ihren vielen Beamten und so.
War Ihnen denn die DKP-Mitgliedschaft dann tatsächlich so wichtig und so viel wert, dass Sie es auf diesen Kampf haben ankommen lassen wollen und müssen?
Also zunächst ja, weil das hatte ja eine Vorgeschichte. Ich bin ja nicht als Kommunist auf die Welt gekommen, sondern ich wollte Kommunist werden mit den Erfahrungen, die ich gemacht hatte als Student und vor allen Dingen auch aus persönlichen, privaten Gründen, familiären Gründen, wollte in eine andere Richtung gehen, als mein Vater gegangen war. Der war auf der Gegenseite. So, insofern war es gut, ich habe das angestrebt. Das hat sich dann nachher gelegt. Es gab dann später auch interne Auseinandersetzungen, auch hässlichere Auseinandersetzungen. Aber zunächst mal ging es mir schon darum. Ich habe ja den Eindruck gehabt, ich bin Mitglied einer nicht verbotenen Partei. Das werde ich ja wohl noch sein dürfen. Und dieses Recht habe ich verteidigt. Es ging mir also schon um meine DKP-Mitgliedschaft, aber es ging mir dann auch um meinen Stolz.
Und hatten Sie selber nie so den Hauch eines Loyalitätskonfliktes, dass Sie ja Beamter in einem Staat werden wollten, den Sie doch teilweise auch kritisiert haben oder dem Sie sehr skeptisch gegenüberstanden?
Ich war eigentlich immer der Meinung, dass auch Beamte, die nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht haben, den Staat zu kritisieren, wenn sie den Eindruck haben, dass da was schief läuft. Außerdem, ich bin ja nicht zur Staatstreue verpflichtet, ich bin zur Verfassungstreue verpflichtet. Und zur Verfassung hatte ich keinerlei Loyalitätskonflikte, höchstens dann zu den Notstandsgesetzen und zur Wiederbewaffnung. Aber insgesamt so zu den Grundrechten und den entscheidenden Paragraphen unseres Grundgesetzes hatte ich keine Loyalitätskonflikte. Nee.
Klaus Lips, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter über Ihre Erfahrungen als Zeitzeuge und Betroffener 40 Jahre nach dem radikalen Erlass. Klaus Lips gehört zu den vielen politisch linksdenkenden Bürgern, die nach dem radikalen Erlass von 1972 mit Berufsverbot belegt wurden. Als Mitglied der DKP hat der Lehrer 13 Jahre lang mit juristischen Mitteln für seine Verbeamtung gekämpft, am Ende mit Erfolg, aber es war ein langer Weg und eine große existenzielle Belastung. Herr Lips, aus heutiger Sicht ist es ja kaum nachvollziehbar, dass ausgerechnet ein sozialdemokratischer Bundeskanzler den radikalen Erlass mit auf den Weg gebracht hat. Für viele ist Willy Brandt ein großes demokratisches Idol. Wie haben Sie das gesellschaftliche Klima in den 70er Jahren erlebt?
Wir haben das erlebt als Aufbruch zur Demokratie, Aufbruch zu einer vernünftigen Bildungspolitik, die Chancengleichheit eröffnet. Also in der Endphase meines Studiums bin ich mit den CDU-Studenten auf die Dörfer gegangen, rund um Freiburg. Und da haben wir in den Kneipen Vorträge gehalten und haben den Leuten erklärt, sie sollen ihre Kinder, auch ihre Mädchen aufs Gymnasium schicken. Es geht darum, Begabungen zu wecken in unserem Land. Und so war eigentlich die Atmosphäre. Und da kam dann der radikalen Erlass, der kam dann da rein wie eine kalte Dusche.
Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Ja, natürlich habe ich eine Erklärung. Ich sehe das so, das war der Preis, den der Willy Brandt bezahlt hat für seine Ostpolitik.
Würden Sie die Stimmung in Deutschland in dieser Zeit mit der McCarthy-Ära in den USA vergleichen, wo ja die Kommunistenjagd geradezu pathologische Züge angenommen hat? Waren wir in Deutschland auf dem Weg in so eine Richtung?
Also anfangs nicht, Anfang der 70er Jahre nicht, aber das kam dann. Es wurde dann auch verstärkt natürlich durch die Attentate der RAF und die Terroristenhysterie, die damals auch geschürt wurde. Und es wurde natürlich von der Springerpresse immer wieder gezielt angezettelt und geschürt. Aber zunächst mal hatten wir das Gefühl, jetzt geht's vorwärts mit der Demokratie, jetzt hat jeder eine Chance. Das hat sich aber dann schnell gelegt, weil es gab dann ringsum gab es dann Entlassungen, Berufsverbote aus politischen Gründen. Und dann haben wir schon kapiert, was läuft.
Warum meinen Sie denn, waren es vor allem Linke, die als Verfassungsfeinde betrachtet wurden? Man hätte ja auch eine ganz andere Richtung gucken können.
Warum hätte man sollen? Man tut es ja bis heute nicht. Also die Herrschenden haben halt die Linke und begreifen die Linke ja auch heute noch als ihren Gegner. Nicht ganz zu Unrecht. Die Herrschenden begreifen ja die Rechten nicht als ihren Gegner. Die Rechten sind die Gegner der Linken, aber nicht die Gegner des Kapitalismus zum Beispiel.
Wo stehen wir denn heute, 40 Jahre nach dem radikalen Erlass? Haben Politik und Gesellschaft da aus den Fehlern und wo es auch schief gelaufen ist, was gelernt oder sind Sie da total skeptisch?
Ich bin sehr skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, wobei ich sagen muss, die Dinge, die jetzt ans allgemeine Licht gekommen sind über den Zusammenhang zwischen Verfassungsschutz und Rechtsradikalismus bis zu rechten Terrorbanden und Mörderbanden, das wussten wir schon lange. Uns überrascht das alles nicht. Wir haben das ja teilweise auch hautnah miterlebt, zum Beispiel wie Polizeikräfte sich den Nazis gegenüber verhalten haben und uns als Gegendemonstranten gegenüber. Da haben wir uns schon unsere Gedanken gemacht. Das hat uns nicht überrascht. Was uns jetzt schockiert, ist, wie man versucht, dieses ganze Problem auszusitzen und irgendwelche Kommissionen zu bilden und Zentralregister, als bräuchte man das. Das braucht man eigentlich gar nicht. Man könnte zum Beispiel zurückgreifen auf Grundgesetz Artikel 139 und könnte damit den ganzen Spuk jedenfalls offiziell unterbinden.
Wenn Sie jetzt von uns und wir sprechen, wo ist heute Ihre politische Heimat? Wer sind die Menschen, mit denen Sie sich da verbunden fühlen?
Das ist jetzt nicht mehr so einfach einzugrenzen. Also ich bin 1988 aus der DKP ausgetreten, als mein Berufsverbot praktisch beendet war. Ich hatte dann noch 4 Jahre Kampf um die Ernennung zum Oberstudienrat, aber das ist was anderes. Ich bin da ausgetreten und heute bin ich Mitglied bei ATTAC, heute bin ich Mitglied in einer Initiative gegen Stuttgart 21 und heute fühle ich mich einfach solidarisch verbunden mit allen, die gegen herrschende Missstände auftreten und sich wehren.
Sind Sie denn mit dem, was Sie selber erlebt haben, mit Ihrer eigenen Biografie im Reinen und sagen jetzt im Nachhinein, es ist abgeschlossen oder ist da noch eine Rechnung offen?
Also vordergründig bin ich natürlich im Reinen, zumal man mich ja dann hat die letzten Jahre meinen Dienst in Ruhe machen lassen und ich endlich mich darauf konzentrieren konnte, guten Unterricht zu machen. Das schon, nur jetzt durch die ganzen Erinnerungen kommt natürlich die alte Wut und der alte Groll hoch. Das muss ich schon sagen.
Sind denn diejenigen, die vom radikalen Erlass betroffen waren und Berufsverbot hatten, rehabilitiert?
Nein, niemand. Niemand ist rehabilitiert. Vielleicht mit einer Ausnahme, Dorothea Vogt, eine Lebenszeitbeamtin, Studienrätin aus Niedersachsen, die damals mit ihrem Anwalt, das war Gerhard Schröder, der spätere Bundeskanzler, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen ist und dort auch Recht bekommen hat und auch Entschädigung bekommen hat, aber sonst ist niemand rehabilitiert worden und bei niemandem hat man sich entschuldigt. Ich möchte, dass man sich entschuldigt.
Klaus Lips, herzlichen Dank für das Gespräch in WDR 3 Resonanzen. Vor 40 Jahren wurde der radikalen Erlass beschlossen. 13 Jahre hat der Lehrer gegen das Berufsverbot gekämpft.